Guten Tag, im Namen des Handelsblatts begrüße ich Sie herzlich zu unserem Podcast. Mein Name ist Elita Wiegand. Wir führen heute ein Gespräch zum Thema Strategien für ein ressourcenaktivierendes Navigieren in unsicheren Corona-Zeiten im Rahmen des Handelsblatt-Wissensplattform Managing Corona. Dazu möchte ich Ihnen meine Gesprächspartnerin Dr. Anke Ninkerke-Springer vorstellen. Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin von Ninkerke Springer Consulting und ihre Standorte sind Köln und Oberaudorf bei München. Sie ist Expertin für Transformationsprozesse und Kulturwandel im Unternehmen und Autorin mehrerer Bücher und Fachartikel. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Wiegand.
Tja, die Corona-Krise verunsichert derzeit viele Menschen, aber was genau macht die Unsicherheit eigentlich mit uns?
Na, die Corona-Krise zeigt uns deutlich, dass wir in unsicheren Zeiten leben und viele Fragen auftauchen und die Ungewissheiten überwiegen. Also wir sind überfordert, weil sich die Aussagen scheinbar widersprechen oder auch neue Erkenntnisse der Wissenschaftler alles über den Haufen werfen. Was viele Menschen im Moment vor allem verunsichert, sind ja genau diese Ambivalenzen. Also sowohl auf der persönlichen Ebene, zum Beispiel die Frage, kann ich in den Urlaub fahren? Wenn ja, wohin? Will ich das unter den derzeitigen Gegebenheiten überhaupt tun? Aber auch auf der organisationalen Ebene. Also wann werden wir wieder als Team zusammenkommen? Wann trete ich Geschäftsreisen wieder an? Der Umgang mit dieser Zerrissenheit, ist es so oder so? Wie wird es morgen sein? Was bedeutet das für mich? Das führt zu einem Zustand von latenter Spannung und psychischer Zerrissenheit. Und das löst auch innere Konflikte aus.
Wenn ich das zusammenfasse, trifft ja der oft zitierte Satz zu. Das einzige Sichere ist die Unsicherheit und das einzige Beständige ist die Unbeständigkeit.
Ja, und genau das stimmt auch. Also diesen Satz, den sagen wir ja immer so, haben wir oft schon so locker dahingesagt. Und es stimmt jetzt genau. Die VUCA-Welt ist derzeit in einer vorher noch nie vorstellbaren Dimension wahr geworden. Und wir erleben die geradezu live. Und das in ganzer Breite. Der enorme Dynamik, also Volatilität, der Orientierungslosigkeit, also Unsicherheit, der unübersichtlichen multisystemischen Zusammenhänge, also in Komplexität. Es betrifft nicht nur das eine System, sondern viele gleichzeitig. Ich denke da zum Beispiel gerade an die Schulen, also das ganze Thema Digitalisierung, Homeschooling. Oder gucken wir im Verkehr, ÖPNV, wie werden wir die Menschen transportieren? Wie viele dürfen überhaupt in einer U-Bahn sitzen? Diese Frage erläuterte ich letztens mit einem Kunden von mir. Tragen wir Masken? Was heißt das mit dem Abstand? Geht das überhaupt? Wir haben es mit einer Situation zu tun, die nicht nur einzelne Bereiche betrifft, wie bei der Wirtschaftskrise im engeren Sinne, sondern mit einer weltweiten Gesundheitskrise, die fast keinen Bereich ausreißt. Und schauen wir mal die Diskussion an, so kann daraus noch eine Gesellschafts- und Demokratiekrise werden. Die Themen sind ihrer Komplexität im Moment auf allen Ebenen enorm herausfordernd, auf der individuellen, der gesellschaftlichen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ebene.
Sie haben das gerade sehr ausführlich ausgeführt. Das heißt also, dass Corona die Unsicherheit verstärkt, weil die Kontrolle verloren geht und die Planbarkeit fehlt?
Ja, genau. Corona bringt es im Grunde genommen auf den Punkt. Also wir hatten natürlich noch nie die Gewissheit der Planbarkeit. Das haben wir uns immer nur eingeredet. Corona ist sozusagen ein Modellbeispiel für den Umgang mit Unsicherheit. Und es ist nur natürlich, dass uns das natürlich auch emotional bewegt. Also man konnte ja noch nie verlässlich in die Zukunft planen. Nur im Moment merken wir das stärker als jemals zuvor. Denn Krisen hat es zu allen Zeiten gegeben. Die Finanzkrise, 9/11. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass damals Menschen dachten, das Ende der Welt sei gekommen. Der einzige Unterschied ist, dass die aktuelle Corona-Pandemie tiefgreifende Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat. Unser beruflicher und privater Alltag ist stark davon betroffen. Und alles das ohne Vorwarnung.
Tja, wie Sie sagen, das ist alles ohne Vorwarnung passiert. Nun stellt sich ja die Frage, wie erleben Sie den Umgang mit der Krise bei Ihren Kunden? Oder wie reagieren überhaupt Manager oder Geschäftsführer darauf?
Ja, zurzeit spreche ich wirklich mit sehr vielen Managern, Geschäftsführern und Führungskräften aus ganz unterschiedlichen Branchen. virtuell in solchen Settings, im Coaching, in Supervisionen und in Workshops. Ich finde es spannend zu sehen, der Umgang ist mit der Krise ist zum Teil sehr unterschiedlich. Das ist auch abhängig von der persönlichen Situation und der Branche. Was auf der einen Seite boomt, bricht auf der anderen Seite weg. Also gucken wir mal in diesen ganzen Bereich Gastronomie, Hotellerie. Innerhalb von 2 Tagen wurde sozusagen das System von 100 auf 0 gefahren. Was mir aber auffällt, das ist, dass die Menschen, die auch schon vorher mit Klugheit, Übersicht und Gelassenheit durch ungewisse und unruhige Fahrwasser navigierten, auch mit der jetzigen Situation besser und konstruktiver umgehen. Und das Gleiche gilt eben natürlich auch für Unternehmen. Also Sie fragen, was sind, also wie gerade Manager und Geschäftsführer reagieren. Das ist deutlich zu sehen. Es gibt viele Unternehmen, die auch schon vor der Krise eine wertschätzende Unternehmenskultur lebten. Werte wie Vertrauen, Respekt, Offenheit für Neues. Diese Werte zahlen sich jetzt gerade aus und machen sich bemerkbar. Die Krise ist dadurch nicht weg, aber ich beobachte, dass genau diese Unternehmen mehr Orientierung und Zuversicht ausstrahlen und sogar in dieser schwierigen Situation optimistisch bleiben und besser durch diese Situation navigieren.
Jetzt muss ich aber mal nachhaken. Was meinen Sie denn damit, wie man besser durch diese Situation navigieren kann?
Ja, also navigieren so wirklich im Sinne von, wie navigiere ich auf einer Welle, ich sage mal, von der ich gar nicht weiß, wie die sich weiter verhält. Also im Moment ist es ganz wichtig, dass Führungskräfte gemeinsam mit ihren Mitarbeitern die Situation reflektieren. Also das heißt, innehalten, Antworten aus der derzeitigen Situation für die Zukunft zu finden. Corona wirkt sozusagen wie ein Brennglas und die meisten stellen in der Reflexion fest, dass vieles sichtbarer wird, im Guten wie im Schlechten. Und lassen wir Corona mal ganz beiseite, Reflexion ist wichtig. Menschen und Unternehmen, die Fragen stellen, bleiben nämlich lebendig und zukunftsfähig. Wer sich evolutionär weiterentwickeln will, der hört nicht damit auf, immer wieder Fragen zu stellen. Und Krisen, wie wir die jetzt gerade haben, die lassen eben auch ein anderes Vorgehen zu.
Nun haben Sie gerade gesagt, dass Reflexion total wichtig ist. Aber können Sie dazu Beispiele nennen, die zur Reflexion anregen?
Ja, also Sie sagen gerade, es liegt ja quasi auf der Hand. Also zum Beispiel jetzt aktuell zu fragen, wie geht es uns in unserem Betrieb? Wie geht es uns in unserer Abteilung? Also die Begrifflichkeiten New Work, Agilität, kriegen ja jetzt eine ganz andere Facette. Wir können den Blick lenken auf Herausforderungen, neue Arbeitsweisen. Was habe ich oder auch, was haben wir in den letzten 8 Wochen gelernt? Und wie ich eben schon erwähnt habe, Corona wirkt wie ein Brennglas. Was jetzt passiert ist, dass etwas sichtbar wird oder noch sichtbarer. Oder zum Beispiel auch die Frage mal zu stellen, also was verstärkt sich gerade? Was wird weniger? Was funktioniert gut oder was funktioniert weniger gut? Welche Chancen sehen wir? Und ich finde eine Frage wirklich ganz wichtig. Das ist die, die wir jetzt auch mal stellen können. Wofür bin ich dankbar? Und das ist eine Frage, die wir stellen können. Wir haben eben kurz schon über Werte gesprochen. Und ich finde, Dankbarkeit gehört auch dazu. Mhm. Und Reflexionsfragen sollten ja grundsätzlich immer zum Nachdenken anregen. Ne? Also zum unkonventionellen Denken, den Ideen freien Lauf zu lassen, auch Bedürfnisse zu äußern. Sie sollten inspirieren, über neue, interessante Wege und vor allen Dingen über Zukunftsbilder nachzudenken.
Jetzt haben Sie über die Reflexionsfragen gerade gesprochen. Aber was bedeutet das? Was kommt hinten bei raus?
Ja, gute Frage. Also was da eben bei rauskommt, das kann ich nicht sagen. Aber was auf jeden Fall das bedeutet, ist, dass wir diese besonderen Umstände auch dafür nutzen können, neue Türen zu öffnen. Jeder ist auf seine Art gefordert. Also ich kann mich auch neu kennenlernen, zu mir finden, zulassen, dass es Dinge im Leben gibt, die ich immer schon mal tun wollte. Für den einen entsteht Langeweile, für den anderen definitiv mehr Stress. Also eine Führungskraft sagte mir letztens, ich weiß nicht, in welchen Medien das war, da sagte sie, da war ein Artikel über Umgang mit der Langeweile in dieser Situation. Sie sagte mir, also Langeweile ist gerade das Letzte, was ich habe. Deren Situation war eher die, dass zu viel gearbeitet wurde. Also dass es gar keine Pause mehr gab. Die sagte mir, ich sitze da von morgens 8, bis abends um 8 und dann schlage ich nach dem Abendessen nochmal meinen Laptop auf. Also,
das ist dann definitiv mehr Stress.
Das ist definitiv mehr Stress, absolut. Also fast so in dieser Richtung, dass ich manchmal schon dachte, und das schließt sich das mir so an, dass ich dachte, meine Güte, man muss eigentlich auch auf die Führungskräfte aufpassen, dass die nicht aus dem Homeoffice mit einem Burnout rauskommen. Ja. Also ne, es braucht dann andere Möglichkeiten und auch individuell gesehen natürlich auch ganz andere Strukturen. Also wenn ich im Büro bin und ich verlasse mein Büro und ich nehme mal bildlich gesprochen die Türklinke in die Hand, dann mache ich die zu, verlasse das Büro und gehe nach Hause. Das ist ja im Homeoffice in dem Maße nicht gegeben. Also das erfordert nochmal so eine ganz andere mentale Einstellung. Das wird den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen. Aber
naja, hinzu kommt ja auch, dass man das alles organisieren muss, das Home-Learning für die Kinder, die da sind. Ja. Und das sind ja ganz, ganz enorme Herausforderungen.
Total, absolut. Also die Arbeit zu Hause, die braucht auch ein ganz großes Stück Selbstdisziplin. Mhm. Also Selbstdisziplin in dieser Richtung, dass ich mir ganz bewusst sagen muss, ich mache eine Pause, weil ich gehe nicht raus in die Kantine mittags um 12:30 und treffe da meine Kollegen. Ja? Also das ist natürlich ein bisschen zum Schmunzeln, aber eine Führungskraft sagte mir jetzt vor ein paar Tagen, also meine Pausen sind die, dass ich aufstehe, von meinem Laptop zum Kühlschrank gehe und danach wieder zurückgehe. Ne? Also was so lustig klingt erstmal, ist ja wirklich auf Dauer gesehen auch eine ernstzunehmende Situation, weil das fordert von uns etwas. Und wie Sie gerade auch sagten, Organisation. Ne? Die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause. Man muss das Homelearning organisieren, wenn es überhaupt funktioniert, und zusätzlich im Homeoffice für sich selbst arbeitsfähig sein. Und das sind echt schon enorme Herausforderungen. Und was noch dazu kommt, es werden ja auch Beziehungen auf die Probe gestellt. Also ich hörte letztens auch mal, wie jemand sagte, okay, also meine Frau und ich, wir haben jetzt beschlossen, unsere gemeinsamen Spaziergänge, die trennen wir mal. Ich gehe jetzt mal alleine spazieren und Google ist alleine spazieren. Das ist lustig im Moment, aber dahinter steckt ja auch ein Bedürfnis, was auch erfüllt werden will. Und das sind Dinge, die auf die Probe gestellt werden. Ich höre. Aber auch die andere Seite. Also Einschränkungen geben zum Beispiel auf einmal mehr Zeit für die Kinder, den Partner oder die Partnerin. Es kann eine ganz neue Nähe entstehen. Also eine Führungskraft und Mutter sagte mir, jetzt, wo ich 24 Stunden mit meinen Kindern zusammenbringe, habe ich die mal ganz anders kennengelernt. Und ich kann für mich sagen, also ich koche auf einmal gerne etwas, was ich vorher als echt lästig empfunden habe. Und wir können uns ja auch mal überlegen, wie und mit wem wir Kontakt halten möchten. Also andere Formen der Begegnung gestalten. Und alles in allem, wir sind aktuell in einer Situation, die doch deutlich zeigt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Also in dem Film Cast Away mit Tom Hanks, finde ich, wird das sehr deutlich. Der ja nach einem Flugzeugabsturz strandet der auf einer kleinen Insel. Und der anfangs überflüssig erscheinende Volleyball bekommt eine für ihn existenzielle Bedeutung. Er wird dann, nachdem Tom Hanks ein menschliches Gesicht auf den Ball gemalt hat, zu seinem stummen Freund, mit dem er immer wieder Selbstgespräche führt, sich berät und der ihn so vor Wahnsinn und völliger Verzweiflung bewahrt. Also er gibt ihm sozusagen ein ganzes Stück Sicherheit. Und obwohl die Welt im Moment ja aus sehr vielen virtuellen Kontakten und Kommunikation besteht, wird dies, und da bin ich mir sicher, in dem Ausmaß nicht so bleiben.
Haben Sie verschiedene Facetten ausgeführt? Ja. Aber ich denke, es ist tatsächlich ja so, dass bei vielen Sorgen und existenzielle Ängste bestehen. Und ich vermute mal, dass es doch aber sicher trotzdem eine Möglichkeit gibt, diese Krisensituation gut zu bewältigen. Das heißt, die Frage, wie kommen wir in eine Selbststeuerung oder in die Selbstwirksamkeit trotz unserer Sorgen?
Ja, ich finde, das ist, also erstmal, es ist eine ganz wichtige Frage, diese zu stellen, und es braucht auch Antworten dazu. Und ja, erstmal Krisensituationen verunsichern und führen auch zu irrationalen Verhaltensweisen. Das konnten wir sehen an Hamsterkäufen, obwohl ja Versorgungswege gewährleistet sind. Also die Bandbreite an Reaktionen, wenn wir über Sorgen und insbesondere über Angst sprechen, die ist ja enorm groß. Von Panik bis Verneinung, Schockstarre bis hin zu Gelassenheit und Ruhe. Also wir kennen das alle aus Change-Prozessen. Und genau das erleben wir derzeit. Gleichzeitig würde ich mir aber wünschen, und da sind wir bei dem Thema Angst, dass das Wort Angst nicht gefühlt in jeder zweiten Headline auftaucht, sondern auch darüber berichtet wird, wie wir damit umgehen können. Weil unser Angsthirn wird sonst permanent gefüttert und wir reagieren instinktiv mit Angst. Zu viel Angst hinterlässt Spuren in unserem Gehirn und schwächt unser Immunsystem. Das ist das Letzte, was wir gerade gebrauchen können.
Und deshalb, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sprechen Sie da die Medien an, in denen die Angst immer und immer wieder thematisiert wird.
Ja, ich spreche die Medien an, in denen das genau immer thematisiert wird. Man kann sich einfach mal den Spaß machen und bei Google Corona und Angst eingeben. Ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl, aber wir sind überflutet und in jedem, wie gesagt, gefühlt für mich oft Artikeln kommt dieses Thema Wirtschaft und Angst, Corona und Angst.
Was gibt es denn für andere Strategien zur Bewältigung?
Also Menschen benötigen erstmal zur Bewältigung auch alltäglicher Probleme und erst recht für den Umgang mit Krisensituationen Strategien. Und das ist der Weg, was Sie auch angesprochen haben, ist der, die eigenen Kompetenzen der Selbstwirksamkeit zunächst mal zu erhöhen. Also wenn ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann, dann ist das doch erstmal ein gutes Gefühl. Mhm. Und die Corona-Krise, die können wir nicht ändern. Aber eins können wir ändern, unseren individuellen Umgang mit dieser Situation. Wir sind dem zwar ausgesetzt, aber wir müssen uns nicht als Opfer fühlen. Es geht auch nicht um das, entweder ich habe Angst oder ich habe keine Angst. Es geht darum, wie kann ich damit klarkommen? Und das ist kein Entweder-Oder, sondern die Frage nach dem, wie kann ich trotz meiner Sorge, und viele Menschen haben existenzielle Sorgen, wie kann ich trotz dieser Sorgen Strategien entwickeln und handlungsfähig bleiben? Wie können wir akzeptieren, dass Ungewissheit bleibt, wir aber eine Navigationsfähigkeit entwickeln, damit umzugehen? Und die Chance liegt im Umgang damit.
Kann ich mir vorstellen, Sie sind Expertin für Change-Prozesse, dass Sie sicherlich auch Tipps haben für uns, wie wir unsere resilienten Widerstandskräfte überhaupt stärken können.
Ja, ich fange mal, ja, Tipps, ich sag mal, Tipps, Impulse, Einladungen auszusprechen. Mhm. Ja, das möchte ich gerne mal so auf der ganz persönlichen Ebene erstmal. Also an erster Stelle steht zunächst mal, nehmen Sie auf jeden Fall Abstand von Verschwörungstheorien. Ja?
Ganz wichtig zu beachten, ja.
Absolut. Also ne, wir können, wenn wir wollen, können wir uns den ganzen Tag damit beschäftigen, aber unser Gehirn reagiert auch darauf. Also Abstand von Verschwörungstheorien. Dann hören Sie auf, Informationen über die Corona-Krise, insbesondere, Sie hatten es eben kurz schon angesprochen, in sozialen Medien zusammen. Ich würde das alles abschalten, zumindest vorübergehend. Ich würde keine Worst-Case-Szenarien in meinen Kopf lassen, die Horrorszenen im Kopf entstehen lassen. Und im Übrigen, Mitarbeiter und auch meine Umgebung wird es danken, wenn wir nicht zu einer Inszenierung an Albträumen mitwirken. Und da sage ich manchmal ganz salopp, einfach mal die Klappe halten. Das ist manchmal auch ein ganz gutes Motto.
Das ist sicherlich bemerkenswert. Sollte man sich auf jeden Fall eben notieren und daran denken.
Ja, wir sind Laie in diesen Zusammenhängen und wir sollten gut aufpassen, was wir einfach auch weitergeben. Dann als nächstes auch, wir müssen uns bewusst darüber sein, dass die Kommunikation über virtuelle Kanäle nicht nur technische, sondern auch emotionale Herausforderungen hat. Das war vor Corona auch so. Ich habe sehr viele Meetings und Supervisionen, auch Coachings schon virtuell gemacht. Die Situation bleibt die gleiche, aber im Moment besteht ja unser zu 90% unser Leben aus dieser Kommunikation. Also wir müssen die Interaktion und die Abstimmung neu definieren, um die virtuelle Zusammenarbeit auch zu gestalten. Und das ist eine Herausforderung. Also eine Herausforderung, Vertrauen und Verbundenheit darüber herzustellen, über diese Medien, diese zu erhalten. Und das ist echt schwieriger als in der realen Begegnung. Also wir benötigen auch andere oder neue Spielregeln. Ich stelle zum Beispiel immer wieder fest, dass Meetings, die vorher schlecht waren, noch schlechter werden. Also die bleiben nicht schlecht, sondern die werden noch schlechter. Ja? Mhm. Dann fehlen Körpersprache und Gestik. Mimik ist zum Teil verzerrt oder auch das Sprechtempo verzögert. Gerade diese nonverbalen Signale geben mir ja in Begegnungen ganz wichtige Informationen. Und nicht zu vergessen, und ich muss ganz persönlich sagen, das ist das, was mir am meisten fehlt, ist die Lebendigkeit und der spontane Humor, der aus einer unmittelbaren Situation heraus entsteht. Mhm. Also das ist das, was wir auch zu bedenken haben. Dann, wir hatten gerade schon kurz drüber gesprochen und Sie haben es anklingen lassen, wir sollen auch überlegen, welche Informationen wir benötigen und vor allen Dingen von wem. Mhm. Also von welchen Menschen habe ich das Gefühl, dass diese mit dem nötigen Sachverstand agieren und kommunizieren. Also ich höre lieber den Experten zu, die differenziert und zurückhaltend mit ihrer Meinung sind. Also alles andere macht uns auch wuschig. Wir können nicht alle Sachen gleichzeitig denken.
Aber jetzt kommen wir doch wirklich auch zu dem Punkt, wo man sich selbst mal hinterfragen muss wahrscheinlich. Also was macht mich denn aus? Also meine Selbstwirksamkeit, wo ich ja dann auch wieder Vertrauen rausziehe, gerade in dieser unsicheren Zeit.
Ganz genau, ganz genau. Also das ist ja genau dieser Punkt. Es ist also Selbstwirksamkeit zu entwickeln, trotz Krisen, die wir haben. Und da geht es darum, den Fokus auf auch meine eigene Gestaltungsmöglichkeit zu lenken, also meine Selbstwirksamkeit. Das heißt, sich auch mal drauf zu besinnen, was kann ich eigentlich gut? Ne? Mhm. Sich zu fragen, was sind meine Fähigkeiten? Was macht mich aus? Was sind meine Werte? Welche Unterstützungsnetzwerke kann ich nutzbar machen? Das ist auch ganz wichtig. Und auch wichtig ist, den Fokus auf die mentale Gesundheit zu lenken. Es hilft auch zu unterscheiden, was meine Gedanken und Gefühle sind und was die kollektive Panik im Außen mit mir macht. Also es geht darum, ich sage mal, wirklich die Message ist, machen Sie Ihren Gehirn glücklich.
Ach, das ist wunderbar, das sollten wir viel mehr machen.
Ja, und da können wir viel zu tun. Also das kann ein anderer uns Impulse geben, nicht? Aber letztendlich sind wir die Gestalter dieser Situation auch. Und unser Gemütszustand hat einen bestimmten Grundton, der auch davon abhängt, welche Art von Gedanken wir haben. Jeder weiß das. Trübsinnige und negative Gedanken, aber auch Jammern führen nicht nur in eine Opferhaltung, sondern bringen uns in eine Negativspirale und können eine kognitive Inflexibilität nach sich ziehen. Also ich werde dann Opfer meiner eigenen Gedankenkonstruktion und das sollten wir vermeiden.
Es gibt doch wahrscheinlich noch viel mehr, was man machen kann. Also ich zum Beispiel finde es im Moment in der Natur wunderbar. Ich bin viel unterwegs da drin, sehe auf einmal Dinge, die ich vorher nie gesehen habe. Was gehört da noch zu?
Ja, genau. Also Aufenthalte in der Natur, das ist ein wichtiger Punkt, der ist mir persönlich auch sehr nah, wobei ich auch einen guten Freund habe, der sagt, also ich erhole mich in New York zwischen dem Central Park und der Fifth Avenue, auch in Ordnung. Also es geht darum zu gucken, wo geht es mir gut. Ja? Was natürlich völlig unbestritten ist, ist also Meditation ist zum Beispiel eine Methode, Achtsamkeitsübungen, Konzentrationsübungen, die den Fokus auch aufs Wesentliche lenken. Also grundsätzlich sich mit etwas beschäftigen, von dem man weiß, dass es einem gut tut. Und das bringt uns auch weg von negativen Gedanken, auch unabhängig von Corona, ja, die sich negativ auf den Körper auswirken und auf unser Gehirn. Angst, ich hatte es eben kurz schon erwähnt, schwächt unser Immunsystem und das brauchen wir nicht. Also Veränderung beginnt im eigenen Kopf und das kann kein anderer für uns tun. Und dazu gehört vielleicht auch mal zu gucken, wir sind zu unserem Muster im alltäglichen Leben. Ich sage, schauen Sie lieber am Abend einen erbauenden Film an, anstatt angstmachende Nachrichten oder lesen Sie ein gutes Buch. Mhm. Was ich auch sehe, da waren wir jetzt ja gerade auch so bei ganz individuellen Dingen, dass ich auch insbesondere Führungskräfte auch Gedanken darüber machen sollten, dass sie nicht in einen Firefighting-Modus wechseln und aus blindem Aktionismus heraus agieren. Auch das beobachte ich.
Was raten Sie da stattdessen? Also ich kann mir vorstellen, dass viele natürlich auch völlig aufgelöst sind von der Situation und nicht mehr vor und zurück wissen. Ja. Gibt es aber andere Möglichkeiten, um eben vielleicht gelassener auf die Situation zu reagieren?
Ja. Also das ist vollkommen richtig. Natürlich haben auch Führungskräfte genau die gleiche Situation persönlich und individuell. Aber ich bin da in einer anderen Rolle. Und auch meine Rolle sollte es in dem Fall sein, dass ich in solchen Situationen als Führungskraft nahbar bin, ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter habe und vor allen Dingen zuhören kann. Also den Fokus auf das Wesentliche lenken, das ist richtig, auch um auszumisten und ineffektive Prozesse zu verändern, was gerade auch möglich ist. Wie gesagt, Reflexion, wie schon erwähnt, das dient dazu. Und das höre ich gerade auch von sehr vielen Führungskräften, aber auch von Mitarbeitern, die sagen, also mein Chef gibt mir gerade da auch Zuversicht. Der weiß auch nicht die Antworten. Keiner hat die Glaskugel in der Hand. Aber es ist das, was ich ausstrahle an Zuversicht und auch Optimismus, dass wir durch diese Situation gut durchkommen und besser navigieren können.
Naja, das ist ja auch die Aufgabe von einer Führungskraft, wirklich dann zu führen und diese Zuversicht und das Vertrauen auszustrahlen, nämlich so, wir schaffen das.
Absolut. Also da sind wir im Grunde bei den ganz wesentlichen Punkten auch. Selbstführung ist da nochmal ganz viel stärker im Fokus. Was ich auch sehe, ich würde sagen, man muss vorsichtig sein, gerade in solchen Situationen, und das gehört für mich dann zum blinden Aktionismus, beispielsweise mit dem allzu schnellen Abbau von zusätzlichen Angeboten für Mitarbeiter, die in der Vergangenheit eingeführt wurden. Also insbesondere, wenn es zum Beispiel um die Gesunderhaltung geht. Sportangebote, die jetzt gestrichen werden, Teamsupervision, Coachings und vieles mehr. Zu viel Abbau und Reduzierung verhindert, dass in Zukunft Neues entstehen kann und der Raum für Reflexion und Begegnung fehlt. Und das sind unglaublich wichtige Rituale im Unternehmen. Ja. Es gibt weiter auch natürlich, ich habe das gerade kurz erwähnt, auch klar Praktiken aus der Achtsamkeitspraxis sind in dieser Zeit enorm hilfreich. Ich sage mal, Stille ordnet auch unseren Geist, wie auch unsere Psyche und unseren Körper. Und ich ermuntere meine Klienten dazu, sich diese Momente wieder immer wieder in ihren Alltag zu holen. Achtsamkeit zu praktizieren, sich zu fokussieren, um auch Kraft zu schöpfen, um mit einem anderen Blick auf die Situation zu schauen. Verbissenheit gehört nicht zu den Tugenden fokussierter Menschen. Gelassenheit entsteht immer durch Fokussierung, Strukturen, Rhythmus und Stabilität. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, akzeptiere mit Gelassenheit, was du nicht ändern kannst. Habe den Mut zu ändern, was du ändern kannst, und dann entwickle die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Erfolgsentscheidend.
Das ist wirklich ein sehr passendes Zitat für diese Zeit, ja.
Und auch das wird uns an dieser Stelle ja nochmal klarer, was aber auch bedeutet, auch mal innezuhalten und diese Antworten auch darauf zu finden. Nicht? Denn erfolgsentscheidend ist die Bereitschaft und auch der Wille, loszulassen, zu erkennen, was ich akzeptieren muss und nicht ändern kann, und gleichzeitig die Chance für Neues zu sehen. Und zum Schluss von all den, ich sag mal, Tipps vielleicht an dieser Stelle, tragen Sie Ihre Sorgen nicht alleine aus, sondern suchen Sie Rat oder auch Impulse bei jemandem, der auf Ihrer Wellenlänge ist und auf Augenhöhe mit Ihnen kommunizieren kann. Das finde ich auch ganz wichtig.
Das klingt alles schon sehr positiv und ich merke auch schon, ja, da kommt eine andere Einstellung, da passiert was im Kopf. Aber ich bin sicher, es gibt ja auch noch viele andere positive Entwicklungen, wenn wir an die Zukunftsfähigkeit denken.
Genau, die gibt es und die sind sichtbar und ich hoffe, dass die noch sichtbarer werden. Denn was wir auch sehen können, dass Menschen eine enorme Anpassungsfähigkeit haben. Und wenn wir uns mal diese letzten 8 Wochen vorstellen, was da an Dynamiken passiert ist und wie wir in der Lage sind, komplexe Prozesse zu steuern. Begriffe wie New Work, Agilität, das bekommt ein neues und in dem Fall jetzt ganz reales Gesicht. Also was vor der Corona-Krise quasi noch so trendige Floskeln waren, jetzt müssen wir sie leben und beweisen, dass es gelingen kann.
Also ich finde, das ist ja wirklich im Moment so ein Beispiel dafür, dass es eben von der Theorie in die Praxis geht, und zwar von jetzt auf gleich.
Absolut, genau. Es geht auch nicht nur um Weiterentwicklung, sondern zum Teil auch um Neuentwicklung. Und ich erlebe dabei im Moment alle Facetten. Und erstaunlich ist doch auch, dass plötzlich manche Prozesse, die vorher extrem bürokratisch und schwerfällig waren, plötzlich glatt durchlaufen. Entscheidungen, die vorher noch über elende Unterschriftenlisten durch etliche Abteilungen laufen mussten, werden auf einmal so durchgewunken. Wo vorher Mikromanagement und Kontrollwahn war, wird jetzt plötzlich Agilität erlebt.
Also das erleben Sie wirklich in der Praxis bei einigen Unternehmen, dass das jetzt einfacher wird.
Ja,
also
absolut.
Beispiele, die Sie gerade genannt haben.
Ah, absolut. Ja. Also zum Beispiel auch endlose Meetings, ja, wo man sich vorher schon drüber beklagt hat. Also endlose Meetings zur Abstimmung werden von kurzen Zoom-Meetings abgelöst. Ja. Vertrauen wird geschenkt und zur Grundlage etliche Abstimmungen. Und durch diese Zwangsentschleunigung kann man ja fast sagen, nicht? Wir haben die ja nicht selbst gewählt. Also durch diese Zwangsentschleunigung haben sich ganz neue Räume für Möglichkeiten eröffnet. Und da möchte ich drauf gucken. Also ein Projektleiter erzählte mir zum Beispiel, dass er gerade im Moment die nötige Ruhe findet, mit seinem Team an innovativen Produkten zu arbeiten, weil andere gar nicht so viel Zeit haben, auf ihn zu gucken. Ja? Ja. Also er kann jetzt in Ruhe mit seinem Team mal diese Dinge auch vorantreiben. Setzt natürlich auch das voraus, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass ich also bereit bin, auch mal innezuhalten, zu reflektieren und nicht nur in diesem Modus bin, was sind Ziele, Ziele, Ziele. Ne?
Und es gibt ja auch ganz viele Beispiele davon, von Unternehmen, die diese Zeit nutzen, auch wirklich neue Businessmodelle zu entwickeln. Also das bietet sich ja nicht, wenn ich in dem Alltagsstress bin.
Absolut, da ist die Zeit ja gar nicht, nicht? Da sind wir in diesem Bild dieses Hamsterrades, auf das wir, aus dem wir ja manchmal sogar noch nicht mal freiwillig aussteigen, sondern da ist der Kopf natürlich nicht frei. Das ist ganz klar.
Oder das heißt, es ist so ein Transformationsschub, diese Corona-Krise.
Ja, würde ich sagen. Also ich höre zum Beispiel auch in meinen Beratungen von einem nie dagewesenen Tempo für Veränderung. Ne? Also Schub, wirklich ein Transformationsschub und auch Möglichkeiten, die entdeckt werden. Und viele Führungskräfte und auch Unternehmen, die befinden sich gerade in solchen Anpassungsprozessen. Und wie gesagt, für einige wirkt das wie ein Transformationsschub, so ein echter Boost, das längst überfällig war, funktioniert auf einmal aus dem Nichts. Flexibilisierung in Richtung Homeoffice. Es gibt auch Stimmen. Also ich sprach mit einer Führungskraft, die sagte, ich glaube, wir kriegen unsere Mitarbeiter aus dem Homeoffice gar nicht mehr raus. Das sind natürlich, das werden natürlich auch spannende Fragen werden. Ich kann die an dieser Stelle und will die gar nicht beantworten, weil das erfordert immer auch einen sehr genauen und klaren Blick auf das System. Nicht? Also was ist machbar, was ist auch der Wunsch, nicht? Wie ist die Realität? Aber diese Flexibilisierung, ne, die in diese Richtung geht, dass Teams sich organisieren, Meetings zum Teil ja auch effektiver werden. Also es geht um andere Kommunikationsformen. Kreativität wird freigesetzt. Und ich beobachte, dass echt auch mal ausgemistet wird. Ja. Also die Zeit bringt wirklich die Gelegenheit mit sich, neue Geschäftsmodelle, wie Sie gerade schon sagten, Frau Wiegand, also neue Geschäftsmodelle neu zu überlegen, zu analysieren und sich zu fragen, was ist das Bewahrenswerte und wo können wir auch Neues schaffen.
Ja, das ist ja wirklich einfach im Grunde ein wirklich was Positives, was eben auch Veränderungsprozesse einläutet, die wir ja dringend brauchen, um zukunftsfähig zu sein.
Absolut, ja. Und es nützt uns wenig, wenn wir auf das fokussieren, was nicht funktioniert. Also das können wir. Es ist wichtig, das auch zu reflektieren, auch aus der Vergangenheit heraus. Ich hatte ja gesagt, also Corona wirkt wie ein Brennglas, da wird vieles sichtbar, aber die Energie und der Fokus sollte auf das geben, wie wir so, ne, also ein Digitalisierungsschub auch ein iteratives Vorgehen ist viel mehr möglich. Und jetzt, spätestens doch jetzt, werden sich viele der digitalen und agilen Transformationen stellen müssen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Es geht darum zu lernen, auch damit produktiv umzugehen. Ich sage ja auch nicht, dass es leicht ist. Ja? Also ich sage, es ist einfach, aber nicht leicht. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das Verbindende ist, alle sind von dieser Krise betroffen. Das Individuelle ist, alle reflektieren, entscheiden und handeln unterschiedlich.
Ich bin mir sicher, dass es auch etwas gibt, was schon vorher wichtig war, aber dem zu wenig Bedeutung erhalten hat oder beigemessen wurde. Was ist das?
Ja, das gibt es auch. Also beispielsweise unterschwellige Themen im Unternehmen, die schon vorher spürbar waren, die aber verdrängt wurden, die kommen jetzt viel stärker an die Oberfläche. Also strategische, strukturelle, kulturelle Schwächen in einem Unternehmen, die werden jetzt viel sichtbarer. Also so sichtbar, dass man die auch nicht mehr negieren kann. Auch das Verhalten und die Qualität der Führungskräfte und der Kultur in einer Organisation, die werden auch plötzlich erkennbarer. Eine Krise wird auch immer zur Haltungsfrage. Es offenbaren sich Stärken und Schwächen und diese werden im Moment gnadenlos ausgeleuchtet.
Nun sagen ja viele, erst in der Krise ist man in der Lage, etwas zu lernen. Stimmt das? Können wir was von in der Zukunft lernen, von dem, was wir im Moment experimentieren, probieren und wo wir noch nicht sicher sind, was wir davon übernehmen können?
Ja, also ich finde, es ist ja so, das Wort Krise oder Krisis leitet sich ja, wenn wir mal gucken, so das leitet sich ja aus dem Griechischen ab und bedeutet so im Wortstamm auch Wendepunkt.
Stimmt, Wendepunkt.
Ich denke, wir stehen vor solch einem Wendepunkt. Also wie gesagt, ich kann sagen, es ist alles jetzt ganz furchtbar, aber ich kann auch gucken, was ist das Gute im Schlechten. Also wir stehen vor solch einem Wendepunkt und die Frage für mich, die ist nur, kann der Mensch aus diesen Erfahrungen lernen? Werden wir unser Leben, werden wir unsere Haltung in bestimmten Dingen nach dieser Krise wirklich verändern? Vielleicht reicht ja genau diese Situation, um uns aufzuwecken hin zu mehr Menschlichkeit und einem achtsameren Umgang miteinander, einem verantwortungsvolleren Umgang mit unseren Ressourcen, der Natur, auch gesellschaftlicher Verantwortung. Also gerade für Unternehmen kann die jetzige Situation zu einer fruchtbaren Reflexion führen. Und ich denke, wir müssen wachsam sein. Und wenn wir wach und aufmerksam bleiben, dann werden wir nachhaltig gestärkt und gewandelt aus dieser Krise hervorgehen.
Wie schaffen wir mehr Raum für die Reflexion, für die Emotion und Kommunikation im Unternehmen, damit die sich auch mehr über diese Werte bewusst sind?
Ja, also das können Raum schaffen, das ist schon ein wichtiges Stichwort. Also Raum schaffen, um diese Lerneffekte auch in den Blick zu nehmen. Das heißt Raum für Reflexion, Emotion und Kommunikation. Also Unternehmen, die sich dieser Werte bewusst sind, die kommen besser durch die Krise. Und da steckt für mich eine ganz große, es ist für mich ganz außer Frage, dass das sein wird. Ob wir aus einer Krise geschwächt oder gestärkt rauskommen, das hängt also nicht nur alleine von äußeren Faktoren ab, sondern es gab ja immer Unterschiede, auch bei Unternehmen in derselben Branche. Und es sind ja Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Langfristig entscheidend wird sein, ob wir die Fähigkeit aufgebaut haben, zu mehr Widerstandskraft, also in dem Fall resiliente Kräfte zu aktivieren, also sozusagen eine Krisenresilienz zu entwickeln. Und dafür gehört zunächst auch mal nicht in den alten Zustand zurückzutreten. Ressourcen aktivieren, navigieren bedeutet, dass ich in der Lage bin, mich auf einem anderen Level, auf einem besseren Niveau zu stabilisieren, für die Zukunft. Sie sprachen auch gerade von Zukunftsfähigkeit. Und da ist Anpassungsfähigkeit ist gefragt. In meinem aktuellen Buch Evolution statt Revolution gibt es einen ganz zentralen Satz, der mir sehr wichtig ist. Unternehmen müssen sich nicht ständig neu erfinden, sondern sich immer wieder neu ausrichten. Und darum geht es auch, den Blick auf die Chancen zu lenken.
Das heißt aber auch, wenn ich diesen Satz richtig verstehe, dass man nicht ständig in diesen Erneuerungsprozess wirklich buchstäblich reinschlittert, sondern sich wirklich mal ein bisschen unter die Lupe nimmt, um zu sehen, wie kann ich mich denn so ausrichten, dass es trotzdem anders ist. Welche Chancen sind denn damit verbunden, wenn ich diesen Blick auf diese Möglichkeiten richte?
Also die große Chance ist mal, erst die, dass wir auch erkennen, ich sage mal, wie wir die Chance nutzen, weil das hängt zum großen Teil davon ab, wie wir diese selbst wahrnehmen. Und wie gesagt, Veränderung beginnt im Kopf. Und wir müssen uns mit dieser Frage beschäftigen, was wir aus dieser Situation für uns ganz individuell, aber auch, und das finde ich enorm wichtig, als Gesellschaft lernen. Also zum Beispiel, welche Werte uns dabei wichtig sind. Geht es um Miteinander oder Gegeneinander? Geht es um Nachhaltigkeit und Verantwortung oder um Ausbeutung? Geht es um Kooperation oder Egozentrismus?
Mhm. Aber das würde ja bedeuten, dass wir die Wirtschaft oder die Muster in unserer Wirtschaft auch hinterfragen. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir die Wirtschaft jetzt wieder in dem Maße hochfahren, dass man vielleicht dann doch wieder die alten Mechanismen bedient.
Ja, das Risiko, was Sie gerade ansprechen, das steckt auch auf jeden Fall auch in dieser Situation. Also der Mensch ist ja sehr geneigt, wieder in alte Muster zu gehen. Wir haben natürlich die Fähigkeit des Verdrängens, das ist auch gut so, aber sich wachzuhalten, wie ich das eben schon mal erwähnte, für das, was ansteht. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Chance und wir haben die Chance, diesen Fragen ganz anders zu begegnen, auf der individuellen, organisationalen, gesellschaftlichen und politischen Ebene. Und die aktuellen Herausforderungen brauchen meiner Meinung nach ein neues und hier liegt die große Chance für einen Paradigmenwechsel. Und Albert Einstein hat es, finde ich, ganz schön formuliert. Der sagte, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert.
Sehr schönes Zitat in diesem Fall, ja.
Ja, und da sind wir genau bei diesem Punkt, was Sie gerade auch ansprachen. Also jetzt in dem Fall in alte Muster zurückzugehen, macht keinen Sinn. Sichert den Blick drauf lenken, das Gute zu bewahren, aber auch Zukunftsfähigkeit durch Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten. Ich glaube, das ist jetzt gerade, also da brauchen wir die Energie und Kraft, das auch zu tun. Und ich finde, wir alle Unternehmer und Führungskräfte können diese Wege ebnen, die Unternehmenskultur auch unter den Aspekten wichtiger Dinge zu sehen, der Nachhaltigkeit, der Sinnstiftung, Werteorientierung, der Fairness, der Potenzialentfaltung, der Transparenz. Das sind alles ganz wichtige Dinge, die zu einem mehr, ich nenne es evolutionären Unternehmen führt und so auch zu, wo man zu einem evolutionären Unternehmen wird. Und wer den Weg gehen will, benötigt eine Haltung zu sich selbst. Und das, finde ich, ist ein entscheidender Punkt auch. Die Haltung ist sozusagen die logische Konsequenz daraus, dass wir diese Transformations- und Veränderungsprozesse der Gegenwart und Zukunft nicht mehr mit dem Denken und Führungshandeln der Vergangenheit lösen können. Wir müssen uns mehr anstrengen, um die Zukunft für uns relevant zu halten, denn wirklich gefährlich ist ja letztendlich der Stillstand bei uns selbst. Und darin liegen Chancen und ich hoffe, dass wir den Mut haben, diese auch aus dieser Situation heraus aufzugreifen.
Ja, ein ermutigendes Schlusswort. Danke erstmal. Jetzt noch ein Hinweis zu diesem Podcast. Finden Sie ein Expert Paper von Anke Nierenke Sprenger und eine Leseprobe von ihrem Buch Evolution statt Revolution, unternehmerische Zukunft verantwortungsvoll gestalten, welches beim Bagal Verlag erschienen ist. Und Sie finden ein Kapitel aus dem Buch zum Wirtschaften mit Sinn, Wirtschaftlichkeit und Ethik verknüpfen. Mit diesem radikal neuen evolutionären Ansatz zeigt sie auf, wie sich Unternehmen, und das haben wir heute besprochen, Zukunftsfähigkeit sichern. Ich danke Ihnen nochmal recht herzlich und danke den Zuhörerinnen und Zuhörern im Namen des Handelsblatts. Dankeschön.
Danke.